Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 23. Wie rassistisch bin ich? Von Michael Streck aus Stern Nummer 26 vom 18. Juni 2020. Gelesen von Sven Mattke. Gar nicht, sagen sicher die meisten, und irren. Zwei Perspektiven auf eine politische Debatte, die persönlich werden muss. Vorab dies. Ich bin das, was man seit einiger Zeit alter weißer Mann nennt. Das gilt, habe ich mir erklären lassen, inzwischen auch für Menschen ab 50. Als die Bilder von George Floyd und dem auf ihm knienden Polizisten um die Welt gingen, dessen selbstgefällige Miene die Fratze von 500 Jahren Repression spiegelte, kondensiert auf 8 Minuten 46 Sekunden Mord. Als diese Bilder Deutschland erreichten und es daraufhin Abertausende von größtenteils jungen Leuten auf die Straße zog, konnte ich das nachvollziehen. Vermutlich wäre ich auch gegangen, aber alter weißer Mann und Corona-Risikogruppe? Ich ließ es bleiben. Feige und bequem? Vielleicht. Es rief der schwarze Kollege Malcolm Ohanwe auf. Entdeckt eure innere Kartoffel. Auch die Weißen sollten schreiben. Es sei Zeit, ihr Weißsein kritisch zu hinterfragen. Es rief sodann fast simultan die Redaktion an. Schreib darüber mit einem frischen Blick auf dieses Land und deinem Hintergrund. Der Hintergrund ist, dass meine Familie und ich Jahre in den USA und in Großbritannien lebten und erst vor wenigen Monaten nach Deutschland zurückkehrten. Dahinter stand der Glaube, das mache mich irgendwie zum Rassismus-Experten. Man muss dazu wissen, dass auch der Stern von einer fast ausschließlich weißen Redaktion produziert wird. Wäre der Stern eine Stadt, würde ich in ihr nicht leben wollen. Zu weiß, zu homogen, zu gleichförmig, zu langweilig. Wobei ich Teil des Problems bin. Nun also sitze ich hier und schreibe über Rassismus mit einem komischen Gefühl schon deshalb, weil ich Rassismus am eigenen Leib nie erfahren musste. Höchstens eine Grobheit. Wir bedienen keine Weißen. Das war in einem Diner in Harlem, eine Woche vor 9/11. Mein gleichfalls weißer Kollege sprach von Reserve Racism und der Dinerbesitzer zürnte: Oh Junge, du hast verdammt nicht die leiseste Ahnung, wovon du redest. Er hatte recht. Meine Generation wuchs auf in den 70ern. Wir spielten selbstverständlich Cowboy und Indianer, wir guckten und lasen Pippi Langstrumpf, deren Vater noch Negerkönig hieß, und aßen Mohrenköpfe. An Weihnachten besuchte uns jedes Jahr die uralte Tante Friedchen, deren SS-Mann im Krieg gefallen war und die gelegentlich wie aus dem Nichts von Negern sprach. Jedes Mal zuckte mein Vater zusammen. Im Sommer 1945, als Zehnjähriger, beim Spielen ausgerutscht und aufgespießt von einem Stahlzaun, sein Leben gerettet von zwei schwarzen US-Soldaten. Das Neger von Tante Friedchen ließ er trotzdem geschehen, und ich habe ihn nie gefragt, warum. So waren die Zeiten. Die 70er. Politisiert in den 80ern. Man las Hesse und Böll, aber auch Malcolm X und Martin Luther King. Ein Held der Jugend, Günter Wallraff, der sich erst bei Bild einschleuste und Jahre später für sein Buch Ganz unten als Türke verkleidet, und zwar so wahnwitzig klischeehaft, dass es schon 1985 hätte schmerzen müssen. Schnurrbart, schwarz gefärbte Haare, Name Ali, der Deutsch-Radebrechte, wie sich deutsche radebrechende Türken vorstellten. Aus heutiger Sicht furchtbar. Vor 11 Jahren, da wird's nun vollends peinlich und rassistisch, wiederholte Wallraff diesen Stunt, diesmal als Schwarzer verkleidet, und wurde dafür auseinandergenommen. Will sagen, es verschieben sich, zumindest für Weiße, im Laufe der Jahre die Parameter, die Wahrnehmung, die Sprache auch, weil das ja alles lebt. In Deutschland soll endlich das antiquierte Wort Rasse aus dem Grundgesetz getilgt werden. Denn Rasse existiert nicht. Die Biologen haben sich längst davon distanziert. Im Zuge von George Floyd verband die BBC Serien wie Little Britain mit ihren als schwarze Frauen verkleideten weißen Comedians ins Archiv, die krachend politisch unkorrekt war und die ich kann's nicht verhehlen, exakt dafür liebte. Und im Zuge von Black Lives Matter lerne ich. Lerne insbesondere von der Generation unserer Töchter. Hielt mich in unanständiger Selbstüberschätzung für liberal, aufgeklärt und tolerant. Und merke, dass ich nach moderner Lesart ein Rassist bin, weil rassistisch sozialisiert. nämlich in einer Welt mit weißen Privilegien, in die ich einfach so hineingeboren wurde, ohne eigene Leistung und eigenes Zutun, und deren Wohlstand auch auf Kosten des Kolonialismus entstand, der, das noch am Rande, in Deutschland nie vernünftig aufgearbeitet wurde, vermutlich begraben unter der Monstrosität der Nazi-Verbrechen. In diesem Deutschland bin ich als Weißer die Norm, und alle mit anderem Aussehen, ob schwarz, braun oder mit Kopftuch, haben mit dieser Norm zu kämpfen. Ich merke zuweilen nicht einmal, wie auch ich die Normen setze. Etwa wenn ich aus schnoddriger Gedankenlosigkeit Schwarze auf Englisch anspreche oder wie im Urlaub in Bayern ein Syrer mit Good Evening grüße und der ein lässiges Servus retourniert. Ertappt. Es stellt sich also nicht die Frage, ob ich rassistisch bin. Das ist qua Sozialisation beantwortet. Die Frage ist vielmehr, wie gehe ich damit um? Leichter gesagt als getan. Deshalb reingeschaut in viele Bücher und Webseiten, alles frische Empfehlungen. Lese über diese weißen Privilegien, die wirklich nur Weiße so haben, und muss feststellen, als alter Weißer weiß ich, dass ich nichts weiß. Habe nie darüber nachgedacht, dass Pflaster und Wachsmalstifte unter dem Rubrum Hautfarben verkauft werden und Hautfarben, na klar, nur weiße Haut meint. Bewege mich spielerisch von A nach B, wissend, dass mich in meinem Kosmos niemand auf meine Haut anspricht oder mich ihretwegen bedroht. Muss meine Kinder nicht warnen, einen Hoodie überzustreifen, aus Furcht, sie könnten von der Polizei für Drogendealer gehalten werden. Mir wird nicht ständig gesagt, meine Figur oder mein Körpergeruch sei ein Ausweis meiner ethnischen Herkunft. Das geht in einem fort. Seitenlang die White Privilege Checklist, entworfen von der weißen amerikanischen Aktivistin Peggy McIntosh. 50 Punkte weißer Selbstverständlichkeiten, die eben nicht selbstverständlich sind, ich aber für so selbstverständlich nahm wie die Luft zum Atmen, die auch nicht selbstverständlich ist. I can't breathe. Zucke darüber zusammen, wie früher mein Vater, wenn die Tante Neger sagte. Gesamturteil? Durchgefallen. So geht das los mit der Selbsterkundung der Kartoffel. Deutschland ist rassistisch wie nie und zugleich rassismuskritisch wie nie, sagt der Rassismusforscher Karim Feraidoni von der Ruhr-Uni in Bochum. Das ist kein Widerspruch. Als wir in England lebten und Deutschland die Flüchtlinge willkommen hieß, verspürte ich erstmals so etwas wie Stolz auf meine alte Heimat und erlebte dann, immer noch aus der Distanz, den Aufstieg von Pegida und AfD und die schleichende Verschiebung des Sagbaren, wie Feraidoni das nennt. Diese Gaulandisierung der Sprache, Vogelschiss der Geschichte, der Islam ist ein Fremdkörper, diese entsetzlichen Entgleisungen, die vor 10 Jahren schlimmstenfalls denkbar waren und inzwischen einfach rausgerotzt werden. Es ist einer kleinen, lauten Minderheit gelungen, viele Dinge rassistischer Natur salonfähiger zu machen, sagt Feraidoni. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass 2015 den Beginn einer Bürgerrechtsbewegung markiert. Wenn die Leute nun demonstrieren und im Gedenken an Floyd Plakate mit Black Lives Matter halten, spielt das womöglich auch auf der Folie des politischen Binnenklimas. Der Protest richtet sich auch gegen eine rechte Politik, die stärkeren Zulauf bekommt und sichtbarer wird, sagt die Autorin Alice Hesters. Der Mord an Walter Lübcke, die Anschläge von Halle und Hanau, das Bewusstsein dafür, was hier eigentlich passiert und dafür, dass wir ein Problem haben, ist gewachsen, so Feraidoni. Immerhin das. Was hier passiert, passiert seit Jahren und vor aller Augen. Dafür braucht es keinen abschätzigen Blick auf Polizeigewalt in den USA oder die mangelnde Aufarbeitung des Kolonialismus in Großbritannien. Haben wir selbst alles. Dass der NSU jahrelang morden konnte, hatte auch damit zu tun, dass die Ermittler auf dem rechten Auge blind waren. Es gibt bei der deutschen Polizei selbstredend Racial Profiling und Rassismus. Amir Ajib, Achidi John, Uri Jallo, Yaya Yabi, Laya Alama Condé, Rubel Wasame. Sie alle starben in deutschem Polizeigewahrsam. Bis vor einem Jahr noch wurden angehende Kommissare mit einem Kriminologiebuch ausgebildet, in dem von Sippenforschung die Rede war und in dem sogenannte Experten aus der NS-Zeit zitiert wurden. Dennoch jaulen Innenminister Seehofer und die Gewerkschaft der Polizei im Chor, wenn in Berlin das Antidiskriminierungsgesetz für Polizei und Behörden auf den Weg gebracht wird und die SPD-Vorsitzende Saskia Esken von latentem Rassismus bei der Polizei spricht. Sie jaulen so lange und so laut, bis Esken kleinlaut zurückrudert. Und das alles passiert, während Demonstranten auf der ganzen Welt Black Lives Matter rufen. Merkwürdig ist es mal mindestens. Und nun? Was folgt daraus jenseits der Demonstrationen und der offensichtlich nötigen politischen Reaktionen? Was folgt daraus für uns, für mich? Vermutlich kleine, persönliche Schritte, denn das Ganze ist ein Prozess des sich ständigen Hinterfragens. Die richtige Sprache etwa ist sowas. Der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch aus Berlin sagt, dass abwertende Sprache oft der erste Schritt zu abwertenden Handlungen sei. Ist dunkelhäutig falsch oder richtig? Falsch. Ist schwarz korrekt oder nicht? Korrekt. Heißt es People of Color? POC? Ja. Oder Colored? Nein. Wobei Colored vor wenigen Jahren Usus war, in den USA zumindest. Selbst die Social-Media-affinen Töchter geraten manchmal ins Schleudern. Die Jüngere sagt, sie wisse nicht mehr, was sie tun solle. Postet sie nichts, beschweren sich ihre Freunde. Geht nicht. Postet sie ein schwarzes Viereck, sagen sie, wo ist die Botschaft? Dann also mit Botschaft. Aber vorher jedes Wort dreimal chemisch reinigen. Sonst womöglich Shitstorm. Könnte es sein, dass wir uns im Kleingedruckten verzetteln und aus lauter Verdruckstheit den Mund nicht mehr aufbekommen? Tahir Della ist Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Auch er hat diese Unsicherheit wahrgenommen bei den Leuten, neulich erst im Radio bei einer Talkshow. Er sagte milde, Unsicherheit sei eigentlich gut. Er selbst sei oft genug unsicher. Rät, Mund auf, reden. Und sich gegebenenfalls korrigieren lassen. Della hält Vorträge, klärt auf, überrascht seine Zuhörer zum Beispiel damit, dass Kant und Hegel, die teutonischen Ikonen der Aufklärung, ziemlich übere Rassisten waren. Beide postulierten die Überlegenheit der weißen Rasse. In Deutschland, sagt er, sei die Debatte über Rassismus ganz am Anfang, verglichen mit den USA, Frankreich und Großbritannien. In Deutschland, das lerne ich, gibt es nicht eine Professur für Empowerment, Black Studies und anti-schwarzen Rassismus. Es gibt keine Erhebung über die Lebenssituationen der schwarzen Bevölkerung oder exakte Zahlen. Im Juni ist mit dem Afrozensus überhaupt die erste repräsentative Umfrage angelaufen. Die Vereinten Nationen hatten auf diese Missstände bereits vor 3 Jahren hingewiesen. Auch davon las ich erstmals in dieser Woche in einem amerikanischen Magazin. Begonnen hatte die Woche mit einem Gespräch mit dem Kollegen Ayman Abdulaziz Said, der für den Stern die Diskothek auf YouTube moderiert. Ayman erzählte dabei eher beiläufig von seinen Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Wie ihn etwa ein älterer Mann im linksliberalen Hamburger Stadtteil Eimsbüttel bepöbelte und die Leute einfach weiterging. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand stehen blieb und dazwischen ging. Noch nie? Noch nie. Schon deshalb bin ich nicht sonderlich optimistisch, dass sich wirklich etwas ändert. Dabei sei es gar nicht so schwer. Beginnt wie so vieles mit Einsicht. Der simplen Einsicht, dass Weiße sich eingestehen, dass sie einen Vorteil haben, weil sie weiß sind. Ayman Abdulaziz Said sagt, alles, was wir uns wünschen, ist eine Bereitschaft zu lernen. Die innere Kartoffel und ich geloben hiermit Besserung. Weiterlesen, weiter hinterfragen. Und weiter lernen. Seitenwechsel von Marvin Kuh. Schon immer steht unser Autor vor einer unsichtbaren Grenze, die ihn und seine weißen Mitmenschen trennt. Zeit, sie einzureißen. An jedem Tag stehe ich vor Deutschlands wohl strengster Grenze. Sie ist keine Mauer aus Stein und doch schwer einzureißen. Sie ist kein Stacheldrahtzaun und doch verletzt sie mich, wenn ich sie überwinden will. Sie ist auf keiner Karte verzeichnet und verläuft doch überall. Diese Grenze teilt das Land in 2 Seiten. In wir und ihr. Ich war etwa 7, als ich die Grenze zum ersten Mal bewusst bemerkte. Es war ein Wandertag mit der Schule. Wie Wandertage ebenso sind, wanderten wir nicht in den Harz, sondern ins Kino. Und wie Kinder ebenso sind, gingen meine Freunde und ich vor dem Film ins nächste McDonald's. Wir waren 5 Jungs, jeder holte sich eine Cola. Beim Rausgehen rempelte mein Freund, nennen wir ihn Nils, einen anderen Jungen an. »Pass doch auf, du Penner«, rief der Junge. »Verpiss dich, du scheiß Türke«, zischte Nils. Der Junge schlug Nils gegen die Schulter und ihm dann die Cola aus der Hand. Das machte er auch bei meinen anderen Freunden. Am Ende lagen 4 Pappbecher auf dem Asphalt. Dann kam der Junge zu mir. Er sah mich an und sagte, »Nein, du nicht. Du bist einer von uns.« Lange verstand ich nicht, was er damit gemeint hatte. Wer war uns? Und wieso gehörte ich dazu? Ich kannte den Jungen nicht. Ich wusste nicht, wo er geboren und aufgewachsen war, woher seine Familie stammt. Trotzdem, das lernte ich mit der Zeit, hatte ich wohl mehr mit ihm gemeinsam als mit Nils, meinem Freund. Unsere Gemeinsamkeit war, dass wir anders waren. Meine Augen waren anders, genauso wie sein dunkler Teint. Ich weiß nicht, ob ich dem Jungen danken soll, dass er mir die Grenze zeigte, aber ich realisierte damals, dass ich schon mein ganzes Leben vor ihr stand und auf die andere Seite spähte, die Seite der Deutschen. Auch heute, fast 20 Jahre später, frage ich mich, wie man da eigentlich rüberkommt. Ich spüre die Grenze, wenn mir Leute sagen, krass, du sprichst ja gut Deutsch. Ich spüre sie, wenn ich beim Amt anrufe und meinen Nachnamen buchstabiere. K.U. Ach, das ist ja ein witziger Name. So schön kurz. Ich spüre sie, wenn sich Menschen während der Corona-Zeit in der U-Bahn von mir wegsetzen oder ich bei der Arbeit im Homeoffice auf die Videokacheln meiner Kollegen sehe. Die Gesichter sind alle weiß. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Text schreiben soll. Ein Teil der Welt steht gerade auf, um sich mit schwarzen Menschen zu solidarisieren. Sie trauern um George Floyd, um Breonna Taylor, um Ahmaud Arbery. Black Lives Matter, das zählt jetzt. Ich will dieser Bewegung keine Aufmerksamkeit entziehen, im Gegenteil. Der Text soll die Aufmerksamkeit weiten. Während man sich in Deutschland fragt, ob es hier überhaupt Rassismus gebe, werden Tag für Tag Minderheiten beleidigt, ausgegrenzt, attackiert, manchmal sogar getötet. Das sind die NSU-Morde, die Opfer von Hanau, von Rostock-Lichtenhagen, von Mölln. Das sind Menschen wie Uri Jalloh, dessen Tod in einer Polizeizelle in Dessau bis heute nicht aufgeklärt wurde, oder Aydan Özguz, die ehemalige Integrationsbeauftragte, die Alexander Gauland in Anatolien entsorgen wollte. Ich bin kein Rassismusexperte. Ich forsche nicht zu diesem Thema und schreibe keine Bücher darüber. Was ich über Rassismus weiß, ziehe ich aus dem, was ich erlebt habe. Leider ist das oft Expertise genug. Ich wuchs in einer kleinen Stadt in Nordhessen auf. Viel Fachwerk, wenig Vielfalt. Die Nordhessen waren stolz auf ihre Wurstkultur. Als meine Eltern dort ein China-Restaurant eröffneten und gebackene Ente und Pekingsuppe anboten, wurde das wohlwollend aufgenommen. Man könne ihn ja mal probieren, den neuen Chinesen. Als Ausländer in Deutschland, erzählt meine Mutter, ist es schwer, geachtet zu werden. Wenn du kein Geld hast, verachten sie dich. Wenn du Geld hast, respektieren sie dich. Also ackerten meine Eltern. Sie ackerten, auch nachdem Polizisten mein Vater bei einer Ausweiskontrolle an die Wand gedrückt und gefilzt hatten, alles Routine, sagten sie. Sie ackerten, auch nachdem Stammgäste meine Mutter kleine Chinesin genannt hatten, weil keiner ihren Namen aussprechen konnte. Ich sollte es leichter haben, also gaben sie mir einen westlichen Vornamen. Marvin. Namen haben Macht, sagte meine Mutter. Trotzdem war ich für die meisten Kinder nur der Chinese. China gehört zu meiner Identität. Sobald ich von der Schule ins Restaurant kam, pfefferte ich meinen Schulranzen gegen die Theke mit dem Pagodendach. Chinesische Musik dudelte durch den Raum, ich roch chinesisches Essen und log auf Chinesisch, dass wir heute keine Hausaufgaben auf hätten. Gleichzeitig wurde Chinese etwas, was ich nicht sein wollte. Du Chinese, das klang negativ, unangenehm, ausgrenzend, wie ein Vorwurf oder ein Schimpfwort. Einmal spielte ich mit meinen Freunden im Restaurant. Wir jagten durch die Küche, versteckten uns unter den Tischen und tranken Cola aus Flaschendeckeln, als würden wir Wodka-Shots saufen. Mein Cousin, er war fast 20 Jahre älter, hatte von meiner Mutter den Auftrag, uns einzufangen. Er stürmte uns hinterher, fluchte, drohte, nervte. Fast hätte er uns erwischt, da schlug ich ihm die Glastür vor der Nase zu, zeigte mit dem Finger auf ihn und schrie, Du Chinese! Es klingt verrückt, aber ich wollte einfach so sein wie die anderen deutschen Kinder. Ich wollte weiß sein. Also imitierte ich sie. Als zwei neue Freunde fragten, wie denn mein Papa heiße, ihre hießen beide Bernd, antwortete ich wie selbstverständlich Bernd. Der chinesische Name meines Vaters war mir peinlich. Statt mich zu verteidigen, schloss ich mich dem Angriff an. Ich zog meine Augen zu Schlitzen, lernte Chinesenwitze und äffte diese schrillen Kung-Fu-Schreie nach, wenn wir uns kloppten. Ich erschuf meine eigene Karikatur. Zu Rassismus gehört auch die Gefahr der Gewöhnung. Wenn du durch einen Sumpf watest, zieht der Schlamm an deinen Knöcheln, an deinen Beinen, bis du irgendwann keine Kraft mehr hast, dich zu wehren und dich fallen lässt. Ich gewöhnte mich daran, dass sie mich Chinese nannten, manchmal auch China. Das war eine wirre Art Spitzname von Spitznamen. Ich sagte nie, dass ich das verdammt scheiße fand. Auch meine Mitschüler sprachen es nie an. Vor ein paar Jahren war ich mit meiner Mutter bei einer Bekannten zum Grillen. Die Luft roch nach trockenem Gras und angekokeltem Schweinenacken. Kleinstadt im Sommer. Die Bekannte kam aus Hongkong und hatte einen deutschen Freund. Während meine Mutter mit ihr im Haus wuselte, unterhielt ich mich draußen mit ihm. »Und? Studierst du?« fragte er. »Seit letztem Winter nicht mehr«, sagte ich. »Und jetzt arbeite ich als Journalist.« Er zog die Augenbrauen nach oben, die Mundwinkel nach unten und nickte mit einem Gesichtsausdruck irgendwo zwischen Anerkennung und Entsetzen. Während ich erzählte, worüber ich gerade schrieb, drehte er den Kopf weg, hielt sich eine Hand vor die Augen und sagte, »Wahnsinn, du sprichst ja ganz ohne Akzent. Toll.« Ich hätte ihm damals gern etwas Schlagfertiges entgegnet, dass ich als Journalist wohl mehr Deutsch in meinem Alltag habe als die meisten Deutschen. Dass ich auch über Rassismus schreibe, so ein Ding. Dass das verletzend ist oder wenigstens, dass er einfach die Fresse halten soll. Gesagt habe ich nichts. Es hätte vermutlich eine Diskussion entfacht, wie ich sie schon sehr oft in meinem Leben geführt habe. Sie laufen fast immer gleich ab. Person A sagt, es ist Rassismus. Person B sagt, nein, ist es nicht. Meistens ist Person A von Rassismus betroffen. Meistens hat Person A recht. Vielleicht war der Typ einfach ein Idiot, denken jetzt manche. Ein sogenannter Einzelfall. Ja, die gibt's halt. Sind ja nicht alle so. War doch nur ein Witz. Vielleicht sogar ein Kompliment. Nicht böse gemeint. Bei Rassismus wünschen sich viele weiße Menschen klare Regeln. Ein Schiedsrichter, der schrill Pfeifen vom Himmel herabstößt, sein Markierspray herausholt und eine Tabelle auf den Boden sprüht, was man denn heute überhaupt noch sagen, machen, fragen dürfe. Diesen Schiedsrichter gibt es aber nicht. Das Problem ist oft die Perspektive. Wenn ich Leute auf ihren Rassismus aufmerksam mache, fragt sich mein Gegenüber oft, ist das wirklich Rassismus? Und dann wird diskutiert. Ich bin kein Rassist, weil, sagen sie, gefolgt von einem Rattenschwanz an Rechtfertigungen. Ich habe doch schwarze Freunde. Ich esse gern Döner. Ich habe mal eine Chinesin gedatet. Der ausländische Späti-Besitzer und ich sind doch per Du. Die bessere Frage wäre, könnte die Person Recht haben mit ihrem Vorwurf und wenn ja, wieso sträube ich mich so dagegen? Die Abwehr ist ermüdend, genauso wie die Zaghaftigkeit der Politiker. Wenn Angela Merkel sagt, dass wir auch bei uns so etwas wie Rassismus kennen, wenn Heiko Maas die US-Proteste mit einer alten, rassistischen Wunde vergleicht, die wieder aufgerissen werde, wann die je verheilt war, sagte er nicht. Es macht müde, wieder und wieder erzählen zu müssen, was für einen Mist man erlebt, Tag für Tag, nur um zu beweisen, dass es Rassismus wirklich gibt. Und es macht müde, wenn sich weiße Menschen aus der Verantwortung ziehen, wenn sie nichts sagen, nichts hören, nichts sehen wollen, weil als Weißer, da könne man ja nichts zu Rassismus sagen, also sind sie still. Es droht dieses Schweigen, es droht so unfassbar laut. Auch beim Stern erlebe ich dieses Schweigen. Vor dieser Ausgabe diskutierten wir mehrfach, ob wir diese Titelgeschichte überhaupt machen sollten. Ein Kollege schrieb, dass Rassismus ein Thema der urbanen Elite sei, importiert aus den USA. Ein anderer prophezeite, dass der Leser sicher die Faxen dicke habe von dem Thema. Eine Kollegin sagte, dass Rassismus doch langweilig sei, schon tausendmal gelesen. Langweilig. Ich saß im Homeoffice schweigend vor dem Bildschirm und dachte an die Grenze. Dieses elende Ding. Dann sehe ich die Flagge. Sie hängt jetzt an unserer Hausfassade. Weiß, mit dicken schwarzen Lettern bemalt und mit Wasserflaschen beschwert, damit sie nicht wegfliegt. Fuck Racism, steht drauf. Ich weiß nicht, wer sie aufgehängt hat. Vielleicht die junge WG, die über uns wohnt. Aber sie gibt mir Hoffnung. Es ist die junge Generation, die sich politisiert, auf die Straße geht. Gegen die Klimakrise, gegen Neonazis, gegen Rassismus. Auch wenn es lange dauert, wenn es hart ist. Vielleicht passiert es jetzt, denke ich. Vielleicht kann die Grenze endlich fallen. Stiftung Stern. Der Stern arbeitet seit 20 Jahren mit der Amadeu-Antonio-Stiftung zusammen. Seit 1998 unterstützt die Stiftung Initiativen und Projekte, um über Rassismus aufzuklären, ihn vor Ort zu bekämpfen, Engagierte zu stärken und Betroffenen zu helfen. Wir leiten ihre Spende weiter. Stiftung Stern e.V. IBAN DE 90 2 0 0 7 0 0 0 0 0 4 6 9 9 5 0 0 0 1 BIC D E U T D E H H Stichwort Rassismus. Es reicht nicht, gegen Nazis zu sein, sagt die Autorin und Journalistin Alice Hasters, ein Gespräch über Alltagsrassismus und die Angst vor Gleichberechtigung. Frau Hasters, Deutschland betrachtet sich als offenes, tolerantes Land. In ihrem Buch zeigen sie etwas anderes. Rassismus wird nicht angesprochen, das Thema wird abgewehrt. Was ist es, dass weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen? Es gibt immer noch das Missverständnis, dass Rassismus nur Rechtsradikalismus ist. Er gilt als individuelle Haltung, die man bewusst einnehmen oder ablehnen kann. Das ist aber nicht der Fall. Rassismus ist auch in Deutschland ein Teil der gesellschaftlichen Struktur. Wenn wir eine antirassistische Gesellschaft sein wollen, reicht es nicht, gegen Nazis zu sein. Es reicht nicht, sich von Rassismus zu distanzieren. Das Problem liegt tiefer. Es liegt im Alltagsrassismus, den weiße Menschen überhaupt nicht mitbekommen. Wie Rassismus im Alltag funktioniert, beschreiben sie mit persönlichen Erlebnissen. Komische Blicke in der U-Bahn, abfällige Bemerkungen, Anfassen ihrer Haare. Wie häufig passiert so etwas? Häufig. So häufig, dass ich nicht gerade aus allen Wolken falle, wenn jemand, den ich überhaupt nicht kenne, mich fragt, woher ich komme, wie meine Haarstruktur ist oder ob ich braun werden kann. Das ist völlig alltäglich. Warum ist es rassistisch, wenn jemand ihre Haare anfasst und eben nicht bloß neugierig oder grenzüberschreitend? Weil es darum geht, wen man wie behandelt. Wenn man sagt, ich bin nur neugierig, dann impliziert das, dass mir selbst auch klar sein muss, dass ich ungewöhnlich aussehe. Es fehlt der Respekt und die Empathie dafür, dass ich mich selbst nicht als ungewöhnlich ansehe und auch nicht so behandelt werden möchte. Das ist die eine Sache, die eine Seite. Die andere ist, dieses Anfassen knüpft an die rassistische Tradition an, in der Schwarze für Weiße zur Schau gestellt wurden, als sei es für weiße Menschen in Ordnung, schwarze Menschen zu behandeln wie Objekte. Ein gängiger Einwand ist, solche Sachen passieren, weil Deutschland nun mal mehrheitlich weiß ist. In Tansania werde ich als Weiße auch angestarrt und angefasst. Aber das ist eine individuelle Erfahrung und kein Rassismus. Als Weißer in einem mehrheitlich schwarzen Land kann man erleben, wie es ist, hervorzustechen. Wie sich das Anderssein anfühlt, das ist unangenehm. Aber einer weißen Person werden andere Stereotype angeheftet. Sie wird nicht als kriminell gesehen oder als arm. Ihr werden vermutlich eher positive Attribute zugewiesen. Schwarze Menschen erfahren eine Abwertung, die sich nicht gleichsetzen lässt mit dem Gefühl des Andersseins, das weiße Menschen erleben können. Alltagsrassistische Erfahrungen werden oft relativiert, nach dem Motto, das ist ein Einzelfall, das war doch nicht so gemeint. Was bewirkt es, wenn man so etwas immer wieder hört? Durch diese Verharmlosung und Ignoranz wird mir meine Perspektive abgesprochen. Mir wird nicht geglaubt, ich beginne an mir zu zweifeln, und auf Dauer lerne ich, dass ich besser nichts dazu sagen soll, weil ich offenbar etwas Falsches wahrnehme. Das führt zu angestauten Verletzungen und zu einer Wut, die nirgendwo hin kann. Was müssen Weiße über das Weißsein verstehen lernen? Sie müssen verstehen, dass Weiß- und Schwarzsein gesellschaftliche Kategorien sind. Wir müssen nicht über Hautfarbe reden, es geht nicht um biologistische Sachen. Weiße Menschen werden nicht aufgrund ihrer Hautfarbe rassistisch geboren. Aber Weißsein bedeutet, dass man nicht von Rassismus betroffen ist. Darum hat man eine ganz bestimmte Perspektive auf die Welt. Das ist ein Privileg, das nicht für alle Menschen gilt. Das ist nicht die Norm. Es ist an der Zeit, dass weiße Menschen ihr Weißsein reflektieren, genauso wie ich mein Schwarzsein in Worte fassen und erklären musste. Wie kann das im Alltag funktionieren? Bildung ist ein Riesenthema. Besonders Deutsch und Geschichte müssen rassismuskritischer unterrichtet werden. Die weiße Perspektive als Norm entspricht überhaupt nicht mehr der Realität in den Klassenzimmern. Damit sich wirklich etwas ändert, brauchen wir dauerhaft vor allem mehr Diversität. In der Forschung, in der Lehre, in der Polizei, in den Medien, überall. Das ist der Punkt, an dem es heikel wird. Theoretisch ist jeder für Gleichberechtigung. Praktisch aber bedeutet sie, dass etwas abgegeben werden muss. Jobs, Macht, Privilegien. Das ist so. Darum sind es nicht nur, aber oft weiße Männer, die sich dagegen aussprechen. Deren Macht und Deutungshoheit werden bedroht, wenn man beschließt, dass gewisse Positionen diverser besetzt werden. Es bedeutet, dass sie zur Seite treten müssen, dass sie nicht mehr bevorteilt werden. Ich habe das mal so formuliert. Für die Privilegierten fühlt sich Gleichberechtigung wie Unterdrückung an. Das macht Angst. Wie kann man Diversität vorantreiben? Mit einer Quote? Es gibt in anderen Ländern solche Instrumente. Vielleicht sollten wir das auch ausprobieren. Warum nicht? Ohne scheint es ja nicht zu funktionieren. Ich wäre froh, wenn es solche proaktiven Ansätze gäbe.
Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 7242 blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.